Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
So. Hallo Bettina.
Hallo Andreas. Ich dachte neulich mal, als ich wieder so in meinen Tagträumen versunken im Badezimmer stand, da gab es ja mal dieses Buch, was habe ich im Studium gelernt, mit dem wunderbaren Titel Von Japan lernen heißt Siegen lernen. Das hat sich bei mir sehr eingeprägt, wo man einst dachte, Japan ist das Nonplusultra, wir müssen jetzt alles machen wie die Japaner. Und da fiel mir ein, das wäre doch mal ein schöner Übertitel für alle Dinge, die wir an Japan einfach besonders toll finden. Weil es gibt ja schon immer wieder so Sachen im Alltag, wo wir sagen, ja, das können die Japaner einfach besser. Da sind die uns einfach voraus. Mhm. Und da könnte man sich in Deutschland doch ruhig mal eine großzügige Scheibe von abschneiden.
Ich kannte das Buch nicht. Wir haben das im Studium überhaupt nicht behandelt. Und ich kannte auch den Titel nicht. Und irgendwann ist mal ein Teilnehmer, das war noch so die allererste Reise, glaube ich, die ich alleine gemacht habe. Der Teilnehmer war schon so 70 oder 60 Jahre alt vielleicht und fast blind. Also der war hatte ganz schlechte Sehkraft, ist aber trotzdem, hat alles mitgemacht und so. Ich weiß noch, weil der hatte nämlich bei sich zu Hause ein eigenes Anime-Zimmer, das habe ich nicht vergessen. Der meinte, er hat so einen riesigen Fernseher, da sitzt er dann immer davor und meinte, ja, er schaut sich dann eben auch gerne ältere Sachen an, weil da die Kontraste stärker sind und nicht so.
Kann er noch besser sehen einfach.
Deutlicher die Bilder zu erkennen sind, genau. Und der war halt eben sehbehindert, würde man wahrscheinlich sagen. Den hat so begeistert, dass in Japan überall diese gelben Markierungen sind für Blinde. Auf dem Bürgersteig und vor den Ampeln sind überall diese gelben Steine, die extra so ein bisschen hervorstehen, dass man mit dem Blindenstock zum Beispiel das ertasten kann. Und daraufhin meinte er irgendwann mal zu mir, Andreas, von Japan lernen heißt Siegen lernen. Ich dachte so, was ist das denn für ein Spruch? Ja gut, kann man vielleicht sogar so stehen lassen. Und dann hast du mir das nachher erst erzählt, glaube ich.
Ach so,
ich,
ja, kann sein. Ist, ja.
Oder er meinte zu mir, kennst du das nicht? Ja, genau.
Ja, stimmt, aber das ist ja zum Beispiel, dadurch, dass ich ja jetzt in dem Sinne nicht in meinem Sehen eingeschränkt bin, solange ich meine Sehhilfen dabei habe, wäre mir das jetzt nicht so direkt eingefallen. Aber stimmt, da gibt's öfters Leute, die sagen, das ist ja toll, dass das hier alles so, also mitgedacht für Menschen, die halt sehbehindert oder seheingeschränkt sind oder wie man es politisch korrekt nennen mag. Weil machen ja dann auch die Ampeln immer diese Geräusche und so, ne? Oder auch Autos, wenn sie rückwärts fahren, machen ja grundsätzlich immer so ein, also alles spricht ja irgendwie mit einem in Japan und.
Oder piepst
oder so, genau. Und das kann eben manchmal nerven, aber stimmt, es kann ja eben auch eine Hilfe sein.
Ja.
Wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, von Japan lernen heißt Siegen lernen, weil da hatte ich so mir Gedanken darüber gemacht, glaube ich, wie das war, als ich damals in Japan gelebt habe und dass mich das überrascht hat, dass wenn man auf Japanisch über andere Menschen redet, man meistens darüber redet, was man an denen so toll findet oder was man an denen sogar bewundert. Und ich kannte das, muss ich zu meiner Schande gestehen, eher, dass man ja so über andere Leute herzieht oder so ein bisschen so lästert. Und das, ja, das habe ich dann erst so richtig auch gemerkt. Okay, man kann ja auch anders über andere Menschen reden. Man kann sich ja auch darauf konzentrieren, was man von denen vielleicht auch so lernen möchte. Also ich stand dem damals noch so ein bisschen zwiespältig gegenüber, diese Betonung auf dem Positiven. Ich musste zum Beispiel auch mal so ein kleines Referat halten im Sprachkurs und da sollten wir was aus den Ferien erzählen. Und ich hatte mir halt was rausgesucht, was mich so emotional sehr berührt hat, aber es war was, eine negative Erfahrung. Und dann kam nach meinem Vortrag die Lehrerin zu mir und meinte so, Bettina-san, beim nächsten Mal wähl doch bitte ein Thema, das du mit einem Egao, mit einem lächelnden Gesicht vortragen kannst. Und da war ich so richtig auf 180, weil ich so dachte, Mann, diese Japaner, immer diese Schönfärberei, immer Heidi Dai, so, ist ja hier nicht im Kindergarten, kann ja auch mal hier die ernsten Gefühle des Lebens auf den Tisch gepackt werden. Aber inzwischen bin ich auch an dem Punkt, wo ich mir so denke, naja, ist ja auch so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Muss man sich jetzt immer auf das Negative stürzen? Muss man immer diese negativen Dinge mit seinen Mitmenschen teilen? Kann man nicht auch mal das Glas halb voll sehen? Man kann es, glaube ich, so oder so sehen.
Wenn es nur den anderen zuliebe ist.
Ja, mich hat es damals ziemlich genervt. Das hat mich echt auch so ein bisschen gestört, das ganze Jahr über.
Ja, du warst voll emo noch.
Ja. Und jetzt mit dem Alter bin ich milder geworden, jetzt wo ich 40 bin. Da habe ich die Weisheit erlangt und denke mir so, ja, irgendwie ist da ja auch was dran. Ich fand das, ja, also damit in Verbindung auch zum Beispiel psychohygienisch gut, weil man auf Japanisch nicht so richtig fluchen kann. Also es gibt natürlich, wenn wir jetzt vielleicht manche widersprechen, ist, natürlich kann man auch auf Japanisch fluchen, aber es wird im Alltag nicht so benutzt. Also es ist nicht so normal. Und ich habe jetzt echt mit Japanern zusammen gewohnt, die jetzt nicht alle so aus einem total gehobenen Hintergrund kamen oder sowas. Es war ja schon so Leute, die sich so durch die Existenz wursteln mussten zum Teil und dann vielleicht auch die Schule abgebrochen haben und sowas. Und dennoch kann man halt nicht, wie bei uns, ich nenne jetzt mal als Beispiel das Wort Scheiße, in allen Abwandlungen benutzen. Mir geht's scheiße, mir geht's beschissen, das ist ein beschissenes Buch oder der hat echt verschissen oder es gibt ja so viele Varianten. Mhm. Das kann man irgendwie mit der japanischen Sprache gar nicht so machen. Oder es ist dann echt schon auf so einem Niveau, dass man sagt, also sorry, so spricht eigentlich keiner miteinander, ja, oder vielleicht im Knast oder was.
Ja, weiß ja, nicht. Und dann musst du auch den ganzen, dann musst du ja auch deine komplette Betonung und Aussprache ändern, wenn du wirklich in diese, also nach ganz unten willst sozusagen. Genau. Aber selbst da hast du recht, also dieses ständige überall ein Fuck rein oder so, das
macht man. Nee. Das wird einfach nicht gemacht oder es ist vielleicht grammatikalisch auch irgendwie schwieriger mit, ja, der Sprache, ich weiß es nicht, aber das hat mich dann so, dachte ich, das ist für die Psychohygiene eigentlich echt gut. Man ist, wenn man japanisch denkt, ist man nicht so negativ irgendwie. Hm. Oder vielleicht dann auf eine andere Art und, ja, Weise. Aber aus deutscher Sicht fand ich das dann irgendwie erfrischend.
Ja, glaube ich auch. Ist jetzt nur eingefallen, dass es ja bewiesen ist wohl, dass Sprache natürlich das Denken formt. Ne? Und das, was in der Sprache vorhanden ist und nicht nur die Laute, sondern eben ja auch die Umgangsform natürlich auch deine Art zu denken und zu fühlen beeinflusst, ja.
Ja, das war für mich total die Erleuchtung, ja, als ich damals dann angefangen habe, Japanisch zu lernen und zu studieren. Das war mir bei den anderen Fremdsprachen bislang nie so bewusst gewesen. Ich glaube, dadurch, dass Japanisch halt so ganz anders funktioniert, da dachte ich echt so, wow, also so richtig so mindblowing. Man denkt ja ganz anders, wenn die Sprache anders funktioniert. Also, ja, auch worauf man den Fokus legt in einem Satz oder so, dass er zum Beispiel im Japanischen wird ja das Subjekt oft einfach weggelassen.
Das Ich wird oft einfach nicht ausgesprochen.
Ja, aber auch manchmal, also überhaupt das Subjekt oder auch eben das Ich natürlich oder Ich und Du, also, ja, so diese direkten, und dann sagt man ja auch die Japaner, da ist ja eher so die Gemeinschaft wichtiger als das Individuum, was in gewisser Weise finde ich ja auch stimmt. Und das drückt sich dann zum Beispiel auch sprachlich, ja, eben so aus, dass man halt nicht immer ich.
Ja, ja, genau. Man fängt nicht wie in westlichen Sprachen jeden Satz mit ich an. Also ich bin der, dann sagt, genau. Man lernt das zwar oft dann noch, wenn man so Einsteigerkurse macht und dann hört man eben auch oft, wenn die Leute dann zum ersten Mal sprechen, dass sie halt immer dieses ich vorne dran. Dann denkt man, nee, das ist irgendwie unnatürlich. Das sagt so spricht man eigentlich nicht.
Und gleichzeitig finde ich es halt oft total schwierig zu verstehen, um wen geht's jetzt gerade, wenn jemand was erzählt hat? Oder wie spreche ich denn jetzt die Person an, wenn ich den Namen einfach nicht weiß oder vergessen habe oder so? Weil du sagt man halt, also das sagt man so zwischen Liebenden oder so, sagt man du oder zwischen Vater und Kind oder irgendwie so, ne? Ja, also das fand ich auch total spannend. Ein kleiner Exkurs in die japanische Sprache. Aber etwas anderes, wo ich gerne jetzt mal dir wieder das Wort überlassen würde. Etwas, worüber wir uns fast täglich aufregen. Das ist immer wieder ganz doof.
Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
willst. Und was sogar schon unsere Tochter übernommen hat, ja, ist, ach, wieder so eine klassische deutsche Verpackung.
Ja, Verpackungen, Junge. Aber sagen wir so, es war bis in die jüngste Vergangenheit so, dass wenn man nach Japan fährt und gerade aus Deutschland kommt, was ja doch trotz allem sehr grün geprägt ist, sage ich mal, es fällt einem sofort auf, wow, hier wird ja alles verpackt. Und zwar doppelt und dreifach. Man kriegt überall, bekam überall Plastiktüten dazu, ungefragt. Und alle Lebensmittel und Süßigkeiten und was auch immer ist immer mindestens einmal verpackt, zweimal verpackt und dann diese Sachen. Das fällt einem auf. Aber das hat natürlich nicht nur negative Seiten, sondern die positive Seite daran ist, dass die sich insgesamt mehr Mühe geben bei Verpackungen. Und vor allen Dingen, meiner Empfindung nach, steht der Konsument im Vordergrund und zwar, dass es einfach und praktisch zu öffnen ist. Nimm jede x-beliebige Kekspackung. Da ist es immer ganz klar, wo kann man das Ding aufreißen und dann funktioniert das auch. Da ist dann eine kleine Lasche, bitte hier aufreißen, whoop, ist das Ding auf. Fertig.
Das ist der Knackpunkt. Es funktioniert.
Keks oder auch die Papphülle um den Keks hier reißen. Oder oft ist das dann ja sogar noch so, eben nicht einfach nur aufreißen, sondern man kann die sowieso Schachteln, wie so Pralinschachteln aufklappen und es funktioniert. Und bei allem eigentlich, bei...
Also ich finde immer, das Masterbeispiel eigentlich japanischer Verpackungskunst ist das Onigiri.
Ja, 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 das wollte ich jetzt nicht, ja.
Ja, es funktioniert nicht immer. Also es ist also schon so ein bisschen Übung macht den Meister. Aber allein schon diese Überlegung, ja. Also das so hinzukriegen, dass es ja, meistens eigentlich funktioniert.
Ich erkläre es mal kurz. Okay. Das Onigiri ist ein Reisbällchen mit Seetang drumherum. Das most basic food eigentlich, was man in Japan essen kann. Man kauft es in der Form, wie dieses Onigiri auch ist. Innen Reis, außen Seetang. Aber es ist so verpackt, dass der Seetang den Reis nicht berührt, solange es in der Verpackung ist. Und erst durch das korrekte und bewusste, aber auch so zielstrebige Aufreißen der Verpackung kann man den Reis und den Seetang miteinander verbinden. Also das sind dann Laschen. 1, 2, 3. Und wenn man sich an die hält, zuerst die 1, dann die 2, dann die 3, dann zieht man das auseinander und dann hat man eben dieses eine Onigiri, wo kein Plastikfolie mehr drin ist. Das ist natürlich mindestens doppelt so viel Plastik, als wenn man einfach nur das so einpacken würde, klar. Aber du hast halt ein knuspriges, frisches Reisbällchen und es funktioniert. Und es ist eben nicht, was ich hier schon alles erlebt habe, an Packungen, wo du, da steht dann, machen sie hier auf und es geht halt einfach. Und jeder kennt das doch, wenn du irgendwie eine Wurst aufreißen willst oder einen Käse. Ja. Und dann klebt das halt so fest, dass du es nicht aufkriegst. Oder irgendeine Plastikdose, weiß ich nicht, mit hier die Röstzwiebeln. Dann willst du das aufmachen, plötzlich bricht was ab und rammt dir unter den Fingernagel, dass der Fingernagel blutet. Also das wäre in Japan sofort irgendwie, müssten sich alle verbeugen und Bauch auf. Also, das ist wirklich ein Traum. Also, dieses Komfortgefühl bei so einfachen Sachen, eben zum Beispiel Verpackungen, ist viel größer. Man fühlt sich da auch irgendwie ernster genommen.
Ja, in Deutschland denkt man immer so, okay, die Verpackung soll den Konsumenten verleiten, das Produkt zu kaufen. Und sobald er es gekauft hat, ist uns der Rest eigentlich egal. Vielleicht noch, dass es schmeckt, dass er es wieder kauft. Aber Verpackung, ach, wer regt sich denn schon über Verpackung auf? So, die Familienpackung Kekse, wenn die einmal auf ist, ist die halt auf. Dann muss halt die ganze Packung essen oder halt wegschmeißen, weil die Kekse am nächsten Tag labbrig und weich sind. Also da denke ich mir mal so, ist da nicht mal ein bisschen weiter gedacht? Also klar, man muss das ja jetzt nicht immer so, also umwelttechnisch mit so doppelt und dreifach viel Plastik machen, wie es halt in Japan oft ist. Was aber eben auch auf dem Klima geschuldet ist, weil die ist halt oft feucht und dann, wenn du es halt einmal auf hast, dann ist halt am nächsten Tag, kannst du halt schon nicht mehr essen. Deswegen sind die Sachen halt oft einzeln verpackt. Aber denke ich mal, da muss es doch irgendwie eine bessere Lösung geben und sei es mit so Papiertrennern, also so Papptrennern oder irgendwas dazwischen. Also es ist, die Japaner zeigen uns ja, wenn man kreativ ist und gewillt ist, da eine Lösung zu finden, dann ist es auch möglich.
Es steckt, du merkst, dass da Engineering drin steckt. Das, was die Deutschen vielleicht in Autotüren stecken, das steckt da halt in Verpackungen, dass die halt einfach gut zu öffnen sind, manchmal eben auch wieder gut wieder verschließbar und irgendwie, es funktioniert halt. In Deutschland gibt's ja auch, wenn du ein Duplo aufmachst, dann ist dann diese rote, dieses komische Ding da.
Ja, ja.
Aber es, dann ziehst du da dran und es passiert nichts und dann ziehst du es so raus. Und dann ist trotzdem noch die Verpackung. Ja. Solche Sachen, das macht mich wahnsinnig.
Der Klassiker finde ich auch immer, sind diese Laschen, diese vorgefertigten, also in so Pappkartons, so Versandkartons oder so, wo man dann auch so denkt, ah, okay, hier kann ich es aufreißen. Und dann manchmal klappt's und manchmal ist er einfach nur so einen Zentimeter abgerissen. Und muss dann doch wieder irgendwie mit der Schere oder so. Oder einmal hatte ich auch, da war das so, ich glaube, das waren so Tiefkühlkräuter oder sowas, wie in so einer Tüte, so einer Alutüte oder so. Und das sollte so wieder verschließbar sein. Aber es war halt irgendwie so verschlossen, man musste es vom ersten Gebrauch, musste man dieses wiederverschließbare kaputt machen.
Ja, oh Gott.
Weil es hat einfach nicht anders funktioniert.
Das ist echt... Die sind das Salz in meiner Wunde.
Oder auch so Haribo-Packungen und so, ne? Da steht ja auch oft hier einreißen und ich denke mir so, okay, aber es klappt einfach nicht.
Ist nur Show. Das ist so wie diese ganzen Siegel und so. Es ist nur, wie du sagst, wahrscheinlich nur der Blickfang. Ah ja, ein praktischer Einreißlasche, aber es funktioniert nicht. Also fürchterlich. Und das
Also ich glaube, in Japan ist es dann vielleicht echt, also regt es die Leute vielleicht auch tatsächlich so auf, dass sie das Produkt halt dann nicht mehr kaufen. Ich meine, in Deutschland kannst du nicht machen, weil dann kannst du gar nichts mehr kaufen irgendwie. Aber
ich glaube, dass die mehr Ehre haben, das ist meine Meinung. Das ist einfach ehrenlos, was hier passiert im Verpackungsbereich. Ja,
alle Produktdesigner hört
Also mehr. Klar, da kann man natürlich jetzt sagen, ja, es geht ja um Kosten zu sparen und natürlich auch um Rohstoff zu sparen, okay, aber ich bin mir sicher, dass man auch rohstoffsparend mit ein bisschen mehr Liebe und Ehre Ich bin schon voll in Rage hier.
Ja, ja, das ist also, das wirklich ist ein Dauerthema. Weil oft steht ja sogar, man soll es so und so aufreißen und es klappt
nicht. Es klappt nicht, ja, das meine ich ja.
Es klappt trotzdem nicht, das ist halt das Ärgerliche.
Und man verletzt sich noch, auch bei so Tuben oder Duschgels, wo die du dann in die Dusche stellst und es läuft, der ganze Deckel läuft voller Wasser, sodass du jedes Mal, wenn du das Duschgel in die Hand tippst, erstmal so uraltes Duschwasser unten rauspufft. Man denkt, mein Gott, wer hat das denn durchgeholt?
weil wir immer nur einmal ja, im Quartal
duschen. Man weiß es nicht, wie lange hat sich das da angesammelt.
Ja.
Es ist auf jeden Fall kalt und irgendwie nicht
Es ist halt aktuell. Nicht das, was man auf der Hand fühlen
muss. Also ich kann jedem empfehlen, wenn er nach Japan fährt, kauft viel ein. Vor allen Dingen so, also
Alltagsprodukte
und eben Food und solche Sachen. Es ist auf jeden Fall meistens eine Freude.
Mhm, und eine Wohltat.
Ja.
Für geschundene Daumen und Zeigefinger. Da wollten wir uns lange mal
Ich muss mich zurückhalten. Bahnt sich echt so der ganze Frust über diese Gesellschaft hier in diesem Thema. Da merkst du genau, was schiefläuft. Die Leute haben alle keinen Bock. Das ist auch ein Zitat von einem Teilnehmer, anscheinend auch aus einem Buch. Der Deutsche hasst es zu dienen. Hat auch einer mal zu mir gesagt, der meinte auch ein großer Unterschied. So, warum in Deutschland jeder dich, bis zumindest in den Regionen, wo ich unterwegs bin, muss dich jeder wissen lassen, wie sehr er seine Arbeit hasst. Wenn du zum Bäcker gehst oder aufs Amt oder das Erste ist immer so Common Sense. Ich finde das hier richtig scheiße und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock.
Manchmal wird es auch so ganz aktiv kommuniziert.
Zu bedienen, sowas. Ich mache das, aber nur, weil ich es muss. So.
Ich war auch einmal beim Rewe an der Kasse und da meinte die Kassiererin, die gerade angefangen hat, oh nee, ich hasse Kasse, ich bin viel lieber an der Fleischtheke. Ja. Und ich so, okay, sorry, dass ich jetzt irgendwie was kaufe.
Und ich glaube, das ist das gleiche Thema, diese Verpackungsding. Das ist so, das musst du halt selber machen. Ich bin doch jetzt sicher, dass du das Ding leicht aufbekommst. Das ist immer eine Schere. So,
ich habe es schon hergestellt. Jetzt ist es aber genug.
Ja, genau.
Ich schon ausgedacht, was für ein Produkt, was da reinkommt, wie es verpackt ist.
Machst das selber.
Es reicht.
Ja, genau.
Ja, wobei ich auch sagen muss, als wir jetzt an den letzten zwei Wochenenden nur jeweils unterwegs war, dachte ich so, okay, es ist nicht überall so, dass die Leute echt so total nur Bock haben, einen zu bedienen. Also gerade, wo ich jetzt zuletzt war am Wochenende, da waren die alle so mega freundlich. Hm. Da dachte ich, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding hier bei uns einfach in der
Ecke. Sicherlich, ja. Rheinland ist jetzt nicht bekannt für seine gute Laune. So.
Viele Leute stört außer das gar nicht, aber bei uns
ist das halt, genau.
Also, wenn man es eh schon mewaku kaketakunai, also wenn man eh keine Belastung darstellen möchte für andere, dann ist das natürlich schon so Salz in der Wunde, wenn die einem erstmal von vornherein sagen, so, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf dich, aber an der Kasse.
Man muss auch immer wieder, also das ist, um mal zurückzukommen, das ist eben auch meiner Meinung nach ein Vorteil in Japan, diese klaren Regeln, Abläufe im sozialen Miteinander. Zum Beispiel bei Einkaufen. Da ist es halt irgendwie klar, das ist die Person an der Kasse, die sagt folgende drei Sätze. Ich sag gar nichts. Geld, ne, danke, tschüss. Fertig. Mhm. Kein Gedanke verschwendet. In Deutschland musst du ja immer erstmal so gucken. Jetzt ist sie schon wieder schlecht gelaunt.
Erstmal die Stimmung.
Ja, ja, genau. Mal gucken, ob ich jetzt hier auch das, nee, das können sie so nicht machen. Oder, oh nein, ey, da musst du immer, also, es ist anstrengender für jemanden, der das nicht so gerne macht, immer diese, auch gerade dieses Hin und Her und dann sich ein paar Sprüche drücken und so.
Ja, oder so Leute, die dann so lustig sind durch so Ironie, wenn man so sagt, kann ich noch ein Brötchen haben? Nö.
Ob sie können, weiß ich nicht.
Ja, oder sich das so total lustig finden. Und ich finde das auch manchmal ganz lustig, aber ich verstehe schon, wenn man gerade, also wenn einem das eh schon Überwindung kostet, so, dann ist das natürlich das Letzte, was man braucht. Dann kommt man vielleicht nie wieder zu diesem Bäcker.
Ja.
Fährt lieber mit dem Bus zwei Stationen.
Irgendwo habe ich auch mal gelesen von wegen, ich glaube, das war so ein YouTube, random YouTube-Video, dass Japan ideal ist für introvertierte Leute. Und das zählt, glaube ich, dazu, dass du einfach nicht, du musst dir nicht so viele Gedanken darüber machen, wenn du einigermaßen weißt, wie die Umgangsform so ist, so grob, dann musst du dir einfach nicht so viele Gedanken darüber machen, wie die nächste zwischenmenschliche Begegnung abläuft, weil es halt oft feste so ein Protokoll gibt, irgendwie, was dann auch beide.
Wo die Leute sich halt auch dran halten, darum geht's auch, ne? Also, genau. Ich meine, dafür ist es halt dann auch sehr verlockend, niemals seine Komfortzone zu verlassen, ne? Das ist halt dann die Schattenseite, wie wir neulich schon meinten, wenn du halt dann in Corona oder so, wenn du eh schon so ein bisschen introvertiert warst und dann willst du vielleicht nach 3 Jahren introvertierten Traum doch mal wieder ein bisschen Kontakte, dann wird's halt irgendwie schwierig.
Und du bleibst halt auch leichter alleine. Wenn alle nur ihre Rolle spielen, du kommst nicht. Selbst so eine Konfrontation kann ja eine zwischenmenschliche Begegnung sein, ne? Wenn wenn dir einer in die Hacken fährt an der Kasse und dann sagst, passen Sie mal auf, ja. Immerhin ist es eine Begegnung, ne? Ja, es ist nicht einfach nur ein Ignorieren und ja.
Ja, manchmal ergeben sich ja dann daraus eben auch so Gespräche, ne?
Mit anderen dann wiederum oder so. Ja, ja, genau. Klar, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber.
Ich sage ja auch, den eigentlichen Kulturschock hat man ja immer erst, wenn man wieder zurück in dem, im Ursprungsland sozusagen ist und dann merkt, man hat sich da irgendwie schon so in Japan dran gewöhnt, dann merkt man plötzlich, warum reden denn die Leute hier so unverschämt mit mir? Ich will doch nur ein Brötchen kaufen oder so, ne?
Was ist denn noch viel, viel besser in Japan?
Viel, viel besser. Also, da kann ich noch so eine Geschichte von diesen Wochenenden jetzt, wo ich unterwegs war, erzählen. Die passt eigentlich zu diesem Thema, der Deutsche dient nicht gern.
Ja.
Also mehr oder weniger. Oder Servicewüste Deutschland, wie der Deutsche sich ja auch so gern aufregt. Und zwar war ich mit meiner Tochter, wir haben ein Café besucht. Es war auch ein etwas gediegenes Café. Also wir waren schon lange am Darben. Ich war komplett ausgetrocknet. Ich hatte nichts zu trinken dabei. War schon irgendwie 3 Stunden unterwegs oder so zu Fuß. Und hungrig war ich eigentlich auch schon wieder. Und dann habe ich eine Bestellung aufgegeben. Und zwar ein teures Stück Kuchen für mich, als auch für meine 4-jährige Tochter, wo eigentlich schon klar war, die wird es wahrscheinlich gar nicht aufessen. Aber ist ja egal, ich kann ja nicht nur ein halbes Stück oder so bestellen. Ein Getränk für meine Tochter.
Das ist unsere Tochter.
Also für unsere, natürlich für unsere Tochter, aber wir waren da zu zweit, deswegen in dem Moment dann, weil du warst nicht dabei.
Ja.
Und eine Kanne Tee. Also es war schon klar, wir bewegen uns schon im Bereich von 30 Euro oder sowas. Und da habe ich es doch gewagt, weil ich ja so mega durstig war. Und ich wollte jetzt aber kein Kaltgetränk zu meinem Kuchen bestellen, sondern ich dachte, da würde jetzt einfach guten Schwarzi dazu passen. Aber wer weiß, wie sau heiß der ist, wenn der kommt. Und ich bin ja schon so am Verdursten. Habe ich es doch gewagt zu fragen, ob ich vielleicht noch ein Glas Leitungswasser dazu haben könnte. Dann sagt mir der gediegene Kellner, tut mir leid, Leitungswasser geben wir grundsätzlich nicht heraus. Dann sage ich natürlich ganz entspannt, überhaupt kein Problem, dann bestelle ich ein kleines Wasser für 3,60 Euro, ja. Verrückten.
Aber innerlich nie wieder herkommen.
Ich hatte es in dem Moment gar nicht so gestört.
Ja, das kenne ich.
Es war jetzt sowas, du hast dich dann total drüber aufgeregt, als ich es dir erzählt habe. Und im Nachhinein, seitdem schwelt es so komisch in mir und beschäftigt mich. Insbesondere, da neben uns am Tisch ein junges Pärchen mit einem kleinen Hündchen saß. Und dieser Hund hat einen Napf Wasser hingestellt bekommen. Dann dachte ich mir, warum kriegt der jetzt eigentlich Wasser kostenlos und muss nicht ein kleines
Vielleicht
Wasser
war das
für
3,60
Euro? Das ist Bonacqua. Also dachte ich mir so, okay, der Hund, also ist das Gastfreundlichkeit? Warum kriegt der Hund dann eigentlich mehr Gastfreundlichkeit als ich? Also wenn ich jetzt sage, ich bestelle ein Stück Kuchen und ein Glas Leitungswasser, dass das vielleicht nicht so geil rüberkommt, umsatztechnisch an einem vollen Tag mit 2 Leuten einen Tisch besetzen und so. Okay, aber ich habe doch schon eine komplette Bestellung. Meine Tochter hat nicht mal diese Apfelschorle. Es war klar, die wird die auch nicht austrinken, weil es war so ein großes Glas. Warum? Also ich hatte ja eine ganze Kanne voll heißem Leitungswasser. Warum gibt der mir nicht einfach noch ein bisschen mehr in ein Glas?
Ja,
ich habe es einfach nicht verstanden. Und da dachte ich wieder, so, in Japan, egal wo man hingeht, man kriegt immer kostenlos Wasser oder Tee. Oder beides manchmal sogar. Immer. Immer. Es ist selbstverständlich. Und klar, manchmal schmeckt das Wasser scheiße, weil es halt Leitungswasser ist und weil es halt oft geklort ist.
Mit Eis.
Aber du hast halt Wasser. Das heißt, wenn du da verdurstet ankommst, kannst du ja erstmal, das kann man richtig auf der, kriegst eine ganze Kanne. Kannst du selber eingießen. Mit Eis. Sind ja auch Energiekosten. So, ist selbstverständlich. Und das hat mich da echt aufgeregt, dass man in Deutschland dann so ein Bittsteller ist für Leitungswasser. Also das ist, ich mir, das ist eigentlich sowas von hirnrissig. Was will man denn damit erreichen? Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt jeder nur ein Glas Leitungswasser zu seinem Essen bestellt und es dann nicht bezahlt? Also,
das
leuchtet mir nicht ein. Ich hatte dann noch überlegt, vielleicht hat es irgendwie rechtliche Gründe, vielleicht hatten die mal Probleme mit dem Leitungswasser, wenn das nicht abgekocht ist wie beim Tee, wenn dann einer irgendwie Legionellen hat oder sowas.
Aber eigentlich
das ist ja genauso ein Problem, wenn man es jetzt. Na gut, sie geben ja, der hat ja nur gesagt, sie geben kein Leitungswasser.
Deutschland ist aber meines Wissens nach überall Wasser trinkbar aus der Leitung.
Aber
lass uns nicht zu lange da drauf.
Ja. Also wie gesagt, da dachte ich mir wieder, das ist in Japan irgendwie echt cool, dass man überall immer, und also nicht nur in Lokalen oder so, sondern es gibt ja auch so Trinkwasserspender oft in so Shopping-Malls oder sogar in Parks. Da manchmal steht dann extra, das ist kein Trinkwasser und das ist Trinkwasser. Da kann man sich auch die ganze Flasche einfach auffüllen, kostenlos mit Trinkwasser.
Ja, ja.
Im Sommer total super.
Ja. Trinken und Pinkeln ist, Pinkeln auch so eine Sache, ne? Überall gibt's Toiletten, kosten nix, sind oft sauber. stinken auch oft nicht so, weil die keine Türen haben, ne?
Also neueren
Gebäuden, die sind immer so gebaut, dass die Eingänge zu den Toiletten sind wie so...
Wie beim Love Hotel, so verschachtelt.
Genau, so verschachtelt. Da gehst du halt mehrmals um die Ecke und dann bist du halt in der Toilette. Musst keine Tür anfassen und es ist keine Tür, die den Mief da drin hält.
Also nur die Kabinentür halt.
Ja, ja, genau.
Also keine Eingangstür zum Toilettenbereich quasi. Und dass es da halt immer diese Baby-Kindersitze gibt in den Toiletten und so. In jedem Bahnhof zum Beispiel.
Ja, ich überlege natürlich so ein bisschen, das sind ja so Standardsachen, die mir so einfallen, was halt eben auch Teilnehmern auffällt. Also zum Beispiel Pünktlichkeit, ganz Zugfahren, ne? Das ist ja wieder ein eigenes. Haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass die Bahn pünktlich ist, dass es dann sauber ist.
Aber da ist mir, Entschuldigung, mit der Bahn, da ist mir nämlich jetzt auch nochmal, als ich jetzt seit längerem eben mal wieder unterwegs war, da kommt ja dann wieder so einiges hoch. Ich war jetzt einfach super lange in Deutschland nicht mehr so, ich sag mal, auf unbekannten Strecken vor allem unterwegs. Ich war halt regelmäßig zu meinen Eltern, aber sonst waren wir jetzt während Corona halt nicht groß weg. Und da ist mir auch nochmal was positiv aufgefallen, was in Japan einfach besser ist bei der Bahn, dass wenn man da mit dem Shinkansen fährt, also eine weite Strecke, dass es ja ganz klar ist, in diesen Waggons ist reserviert.
Ja.
In diesen Waggons sind nur nicht reservierbare Sitze. Also wenn man weiß, ich habe jetzt keine Sitzplatzreservierung, weiß man schon, da hinten brauche ich gar nicht einsteigen, weil die sind ja alle reserviert. Und da vorne kann ich mein Glück versuchen. Weil ich hatte das jetzt auch wieder, ich hatte halt keine Sitzplatzreservierung. Ich musste einen Zug mit einer sehr hohen Auslastung erwartet nehmen. Dann war die Sitzplatzreservierungsanzeige mal wieder ausgefallen. Also jedes Mal an jedem Bahnhof ging dann das schön... Bäumchen wechseln die Spiel los, dass halt Leute kamen, ach so, sie sitzen hier, oh ja, Entschuldigung, da musst du erstmal deinen Kaffeebecher zum Mitnehmen, deine Kleidung, deine Jacken, deine Koffer, alles erstmal packen. Dann gucken, wo gehe ich jetzt hin, in der Zeit kommen schon wieder die Nächsten und so. Also ich dachte mir, was für ein Aufwand, man könnte es so viel leichter gestalten. Ich meine, klar, es scheitert natürlich an ganz vielen anderen Dingen, die bei der Bahn nicht zuverlässig sind. Aber da dachte ich mir einfach wieder, das ist echt eine clevere Lösung für diese Problematik. Man hat dann eben, sind wir vielleicht auch wieder beim Thema Introvertiertheit, nicht diese unangenehme Situation, dass man jetzt entweder denjenigen ansprechen muss, der auf seinem Platz sitzt, oder Angst zu haben, angesprochen zu werden, weil man vielleicht jemandem unwissentlich den Platz wegnimmt. Manche stört es vielleicht nicht, aber es kann ja eine so unangenehme Situation sein.
Ja.
Also ich konnte mich dann auch nicht so richtig entspannen, weil ich wusste, dieser Zug hält jetzt noch 4-mal bis zu meiner Station. Und bei jeder Station muss ich so ein bisschen erstmal auf 7:30 sein. Kommt jetzt noch einer? Muss ich den Platz jetzt vielleicht räumen?
Also da hängt ja so viel mehr dran. Allein, dass die schon in der richtigen Reihenfolge dafür eigentlich kommen müssten. Oder zumindest mit einer Beschilderung, wo drauf steht, das ist reserviert und das ist nicht reserviert. Also daran scheitert es ja schon.
Dass diese Anzeigen halt so oder so meistens nicht funktionieren. Ne?
Aber also ich glaube, Deutschland ist auch immer noch ziemlich gut, was das alles angeht.
Zu anderen Ländern, ja.
Aber ja, es ist eben der Vergleich, genau.
Mir ist dann noch eingefallen, als ich mich da so über dieses Wasser und Tee im Restaurant gedanklich damit auseinandergesetzt habe, ist mir noch eingefallen, dass ich das auch so gut finde in Japan, dass man meistens dieses Oshibori bekommt. Eigentlich ist es in Japan so, wenn man irgendwo in einem Lokal oder in so Izakaya oder sowas geht, dann hat man früher immer noch so ein feuchtes, heißes Handtuch bekommen, womit man sich die Hände erstmal so sauber machen kann ein bisschen. Und in nicht ganz so noblen Etablissements hat man dann halt einfach so eingeschweißt, so ein Feuchttuch bekommen, um sich die Hände sauber zu machen. Manchmal denkt man sich ja schon so, oh, ich war jetzt irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Eigentlich würde ich mir jetzt gerne erstmal die Hände waschen, aber dann will man ja vielleicht nicht erstmal auf die Toilette gehen oder man weiß nicht, wo die ist oder manchmal ist die ja auch, was weiß ich was, wo versteckt. Und dann kann man sich einfach erstmal so ein bisschen die Hände frisch machen.
Ich habe das Gefühl, das ist weniger geworden. Also vielleicht liegt es auch an den Restaurants, wo ich immer hingehe. Aber also im Flugzeug gibt es gar nicht mehr. Lufthansa wegrationalisiert, wie so vieles. Und ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden. Vielleicht lag das auch an Corona, dass man das dann, wenn die aus Stoff waren, also Mehrweg, dann hätte man die wahrscheinlich immer nochmal extra waschen müssen oder so. Und auch da mussten die Leute, also die Geschäfte müssen ja auch sparen, wo es geht, ne?
Insgesamt
die wirtschaftliche Lage schlecht ist.
Ja, und diese Feuchttücher sind natürlich auch umwelttechnisch dann, also diese Wegwerftücher.
Ja.
Natürlich auch nicht so toll.
Genau. Also es gibt es noch. Ich glaube, wo ich, also wie du sagst, wenn man in so Izakaya-Restaurant-artige Sachen geht, dann kriegt man sowas manchmal noch. Aber ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden. Früher war es irgendwie mehr.
Naja, vielleicht noch mal so ein Izakaya-Ding schon immer gewesen, überlege ich jetzt gerade. Weil da war ich natürlich, als ich da gewohnt habe, öfters. Aber das fand ich irgendwie immer ganz cool.
Ja, ja.
Da habe ich auch am Anfang immer gar nicht gewusst, hä, was ist das jetzt? Dann kommt da wie so ein kleines, schmales Tablettchen mit so einer Handtuchrolle drauf.
Ja, irgendwie. Und im Sommer ist das ja eisgekühlt. Ja,
stimmt.
Da sind die dann so hart noch, dass sie so leicht angefroren sind, die Taschentücher. Ja, das ist schon ziemlich cool.
Das war echt schon immer ein schöner Service.
Ja, genau, Service.
Ein sehr serviceorientiertes Land, ja. Je länger man natürlich in einem Land wohnt, desto mehr findet man vielleicht auch als Deutscher, über das man sich gerne aufregt. Aber also ich hatte natürlich schon auch so einige Sachen, die mich richtig dann genervt haben oder wo ich jetzt auch sage, deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gern dauerhaft in Japan leben. Aber wir wollten.
Das ist halt alles, was Rassisten sind. Oder was meinst du?
So eine, nee, auch so Behördensachen.
Ja,
und so,
gut.
Ja, manchmal so unflexibel und so halt. Aber ich dachte mal, so eine schöne Lobhudel-Folge darf doch auch mal sein.
Ja, ja, und es würde mir auch viel mehr einfallen, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich da schon so oft viele Sachen erzählt habe und auch auf den Reisen ja auch fast immer das betone oder mit Leuten drüber unterhalte, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Für mich fühlt sich das an, als würde ich das alles zum 100. Mal dann erzählen. Darum.
Ja, ja, also, manches überschneidet sich natürlich. Ja. Also wie toll die Toiletten sind, haben wir ja schon in der Toilettenfolge erzählt und so. Klar.
Aber die Verpackung hatten wir, glaube ich, wirklich noch nicht.
Nee, da hatten wir nämlich schon lange überlegt, da haben wir gesagt, das füllt jetzt nicht eine ganze Folge, aber wie bringen wir es unter? Mhm. Und als ich dann neulich diesen Gedanken hatte und dann dachte, dieses Buch von Japan lernen heißt Siegen lernen, da dachte ich, da könnten wir endlich mal.
Es gibt zum Beispiel so PET-Flaschen mit einem Schraubverschluss, normalen Schraubverschluss, und die schraubst den auf. Und dann ist aber der Ring unter diesem Verschluss mit dem Verschluss befestigt, sodass du den quasi einfach nur zur Seite klappen kannst, trinken und dann wieder draufschrauben kannst.
Also kann ja nicht runterfallen.
Da kann nicht runterfallen.
Schmutz. Ist manchmal gut, manchmal nervt's mich. Aber an sich eine gute Idee.
Ja,
ich hatte noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du dazu auch eine Meinung hast. Und zwar war das etwas, was mich in Japan auch anfangs sehr gestört hat und wo ich jetzt rückblickend denke, finde ich irgendwie ganz gut, diese Einstellung. Und zwar ist es dieses Shoganai. Also da kann man nichts machen. Frei übersetzt. Und als ich in Japan war, dachte ich, das ist halt oft so eine Universalausrede, um halt eben nicht die Komfortzone zu verlassen oder halt mal keine Veränderung anzustoßen. Wenn man sich über irgendwas beschwert, dann endet halt das Gespräch oft mit, naja, Shoganai, ne, kann man halt nicht ändern, ist halt so. Und dann dachte ich so, naja, aber dann ändert sich ja nie was. Also wenn man immer alles nur so hinnimmt, dann kann es ja nie besser werden oder dann können sich ja nie Missstände zum Guten wenden. Oder
so. Da war ich. Ja, ja, aber das ist eben auch so ein bisschen.
Ja. Genau, und jetzt denke ich mir im Nachhinein so, ja, aber manchmal macht es das Leben halt auch einfach leichter, wenn man akzeptieren kann, dass sich manche Dinge einfach nicht ändern lassen.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein sich in die Tasche lügen von uns Deutschen, dass man sagt, dass Meckern hätte irgendeinen Effekt. Man begründet, man sagt so, ja, wir kritisieren, aber eigentlich, man ändert ja nichts durchs Kritisieren. Die meisten kritisieren ja einfach nur.
Die meckern,
genau.
Das ist keine konstruktive Kritik.
Da kannst du es genauso gut sein lassen.
Ja.
Also man kennt das ja von jedem Familienfest, wenn dann die Schwiegereltern oder die Eltern halt dann wieder nur sagen, oh, nee, das ist alles, oh, das musst du ganz einfach so machen, bla, 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 bla. Die wissen alles und wissen auch alles, was schlecht läuft, aber machen ja überhaupt nichts, um das irgendwie zu verändern. Und dann kannst du es genauso gut sein lassen, sich darüber aufzuregen. Also es ist eigentlich ein Selbstbetrug zu sagen, das Meckern würde irgendeinen Effekt haben oder irgendwas. Das wäre quasi der bessere Umgang mit Problemen, als zu sagen, da kann man jetzt nichts dran ändern.
Ja, genau, aber der Unterschied ist ja eben, ob man einfach nur so meckert oder ob man halt sagt, naja, also so schlechte Arbeitsbedingungen, muss man das jetzt wirklich irgendwie akzeptieren oder so. Aber klar, wenn du jetzt halt natürlich in der Situation bist, dass du halt einfach einen Job brauchst und nicht so viel Auswahl hast, dann sagst du halt, gut, ist jetzt halt irgendwie durch, ne? Also.
Ja, in meiner einfachen Wahrnehmung der Welt liegt das ja auch alles so ein bisschen an dieser Prägung durch Naturkatastrophen. Mhm. Also dieses, da kann man nichts machen, das lässt sich nicht ändern, man kann es auch nicht verhindern. Ich hab immer das Gefühl, dass es in Japan noch ausgeprägter ist durch diese Erfahrung. Einfach, ja, wenn halt der Tsunami kommt, wenn er denn nicht menschengemacht ist, dann. Was willst du machen? Wem willst du die Schuld geben?
Ja, also, ja, genau. Es ist
das ist dann halt so. Und wenn das Erdbeben kommt, dann kannst du ja nicht irgendwie sagen, klar, du kannst immer sagen, ja, aber er hat dann eine Baugenehmigung, bla bla, aber an der Sache selber kannst du nichts ändern. Du musst halt dich drum kümmern, dass du da irgendwie wieder rauskommst und wieder aufstehst.
Ja, du kannst dich halt so gut es geht vorbereiten auf den Ernstfall, ne? Und halt gucken, dass dann da eine gewisse Grundversorgung steht, der Katastrophenschutz top ist, aber ja, genau. Du kannst nicht verhindern, dass es passiert.
Genau, und es ist auch, ich finde, es ist auch so ein bisschen, oder zumindest wenn wir das benutzen, ist es ja auch so ein Ausdruck der mit der Vergangenheit abschließt, dass man sagt, ja, ist halt passiert, da müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen. Und nicht halt sagen, oh, wenn das doch jetzt bloß nicht passiert wäre, oh, oh nein, ach so ein Pech aber auch und so, weil es bringt ja nichts, ne?
Ja, ja, genau. Man setzt für sich, trifft man quasi die Entscheidung, ich akzeptiere es jetzt so und mach weiter.
Ja.
Naja, das finde ich interessant. Ich finde, das kann man so ganz, eben auf so ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und je nachdem, wann man es benutzt und wie oft man es vielleicht benutzt, also kann es halt irgendwie gut oder schlecht sein quasi.
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch Äquivalent im Deutschen, ne?
Ja, das wird es. Und dann hätte noch immer Jod gegangen.
Kannst du nichts machen, ne?
Haben wir jetzt auch viel über Sprache gesprochen, aber ich finde das eh immer ganz interessant, wenn man eben eine Fremdsprache lernt, hat man ja nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel, weil man die ja aktiv so aus der Distanz quasi lernt, die Sprache. Wohingegen die Muttersprache ja einfach so, man kann die Sprache ja schon, wenn man sich dann so offiziell auch damit befasst in der Schule. Und da habe ich auch mit einer Freundin mich drüber unterhalten, die sehr gut Schwedisch kann. Liebe Grüße an Lena an dieser Stelle. Und wollte mal wissen, ob es irgend so ein Wort oder sowas gibt aus dem Schwedischen, wo sie sagt, das findet sie irgendwie so praktisch. Das wird sie gerne übernehmen oder so, wie wir ja auch manchmal so Sachen aus dem japanischen Alltag einfach benutzen, weil wir sagen, das trifft es irgendwie manchmal so gut, da haben wir jetzt kein deutsches Pendant. Und dann hat sie mir halt so ein Wort gesagt und dann dachte ich so, ah, naja, aber eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, da könnte man doch auf Deutsch das sagen. Das kann man doch genauso vielseitig verwenden in den Situationen und so. Und dann meinte sie, ja, stimmt eigentlich. Aber das finde ich halt so interessant, wenn man dann Dinge aus der Distanz betrachtet, sieht man die einfach nochmal ganz anders.
Ja, aber die Sachen haben ja auch ein anderes Gewicht in einer anderen Sprache. Also bloß weil es eine Übersetzung gibt, heißt es ja nicht, dass die das Gleiche ausdrückt.
Ja, von irgendwie den Gefühlen und sowas da so mitschwingt.
Ja, man kann sich ja bei einer Fremdsprache auch so ein bisschen aussuchen, was man lernt. Das ist ja auch das. Bei einer Muttersprache kannst du dir nicht aussuchen. Die prägt dich halt mit ihrer diskursiven Gewalt.
Sehr schön formuliert.
Aber bei einer Fremdsprache kann man ja sagen, mich interessiert eher das oder ich würde eigentlich lieber so sprechen und nicht so. Da kann man dann hat man noch so ein bisschen Raum, sich auch selber irgendwie zu finden. Am Ende ist man wie so ein schlecht bezahlter, illegaler Bauarbeiter und gerade bricht sich da irgendwas zusammen und hofft nur, dass die anderen am Ende verstehen, was man meint.
Ja, ja. Also ich meine auch, ich glaube, das Problem habe ich auch oft, dass ich mich halt einerseits dann oft sehr eloquent oder so gehoben vielleicht manchmal ausdrücke und dann gleichzeitig aber wieder so komplett so, also so zu lasch irgendwie oder wie man sagt, so informell oder so. Es changiert so, weil ich hatte halt an der Uni natürlich so höfliches Japanisch gelernt und dann habe ich halt in Japan gelebt und meine Mitbewohner haben natürlich zum Teil so sehr locker gesprochen und dann übernimmt man halt alles so, womit man im Alltag zu tun hat und dann kommt da halt, wenn man manchmal halt dann auch einfach nicht anders weiß oder gar nicht weiß, dass das jetzt so ein bisschen unhöflich wirken könnte in dem Kontext oder so, dann kommt da wie so ein cooler Mix raus. Ja. Das ist mir dann auch einmal passiert, als ich dann wieder in Deutschland war, in irgendeinem Übersetzungsseminar oder so, soll ich so einen Text auf Japanisch vorlesen und da war ein japanisches Schriftzeichen, also oder so ein chinesisches Schriftzeichen, ein Kanji. Und ich wusste, es bedeutet ich, aber es gibt ja im Japanischen ganz viele Wörter für ich und ich wusste jetzt halt, ich wusste, es ist nicht das Höfliche, aber welches von den zwei nicht so höflichen ist es jetzt? Und habe ich halt Ore gesagt. Und mein Professor war so total entsetzt und hat so gesagt, na, wir benutzen hier aber keine Gossensprache oder sowas. Und ich so total. Also, das ist richtig so, so Alarmglocken angegangen irgendwie.
Ja, soll ich mal locker machen, ne?
Ja, vielleicht war es auch lustig gemeint, ich weiß es nicht, aber dann dachte ich so, ja, okay, dann war es halt doch das andere. Aber weil ich das halt von meinen Mitbewohnern ständig gehört habe, ne, da war mir nicht so klar, dass es da tatsächlich dann so einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern gibt.
Ja.
Vielleicht springt das jetzt auch den Rahmen hier, diese linguistische Diskussion von Laien. Aber,
ach doch, nichts, ist doch immer. Eigentlich sagen wir immer nur, das Thema ist quasi der Startpunkt. Und dann gucken wir halt mal, wo das Gespräch hinläuft. Naja. Ist doch okay.
Ja, weil was
Außerdem sind wir keine Laien, wir haben beide studiert.
Ja, halt keine Sprachwissenschaft, aber wir haben die Sprache quasi studiert.
Ja, ja.
Auch. Das also wir hatten schon. Auch Sprachunterricht.
Das zählt schon.
Ja.
Und wir haben einen Japan-Podcast.
Genau, das machen wir zu Experten. Aber was ich zum Beispiel im Japanischen auch toll finde, ist, dass man sich eben auch extrem kurz ausdrücken kann.
Ja, ja, ja.
Also dadurch,
sag ich dass ja, für
man
Introvertierte.
Das Subjekt perfekt. Und so alles weglässt. Man kann eigentlich mit dem Verb, ist oft schon alles gesagt. So.
Ja.
Das, das finde ich irgendwie cool.
Klass. also ich gehe jetzt los, kann das sein? Mm. Ne?
Muss ja, ja, oder einfach so, solo, solo.
Ja, ja.
Das heißt, lass uns mal langsam aufbrechen. Oder so. Ja, das finde ich irgendwie, ja, ach ja, es gibt ja vieles in der japanischen Sprache.
Ja, ja.
Was schön ist, aber zum Abschluss vielleicht ja. noch, auch japanische Wörter, die ich sehr schön fand, die ich auch jetzt manchmal ab und zu noch benutze, weil da, finde ich, gibt's auch keine so richtige Übersetzung, ist Wörter, wenn man eben das Haus verlässt, was dann derjenige sagt, der geht, und derjenige, der bleibt. Und wenn man zurückkommt, gibt's dann auch so Wörter. Der zurückkommt, sagt halt eine Begrüßung, und der, der schon zu Hause ist, sagt halt dann entsprechend die Antwort darauf. Also das hat dann sowas von zu Hause, weil man kann das ja auch benutzen, wenn man nicht zu Hause ist. Also wenn man nach Hause kommt, dann sagt man zum Beispiel Tadaima, und diejenigen, die schon zu Hause sind, sagen Okaeri nasai oder kurz Okaeri. Und das wird aber halt auch benutzt, wenn man zum Beispiel in einer Gruppe unterwegs ist und einer sagt, ich muss mal eben auf Toilette, wartet ihr kurz auf mich? Ja, okay, alles klar. Und dann kommt man wieder zur Gruppe, dann sagen die Leute halt auch Okaeri.
Ja gut, das ist dann so, ja, ja.
Das fand ich irgendwie immer schön. Also da ist so, da wird direkt klar gemacht, du bist Teil dieser Gruppe. Wir heißen dich wieder willkommen im Schoß deiner Gruppe. Das fand ich irgendwie als Introvertierter dann wiederum sehr schön, mhm. dass man da so, dass es da so Wörter für gibt, die das so deutlich machen irgendwie.
In diesem Sinne, von Japan lernen heißt lieben lernen.
Oh.